Also es ist so, so gut, in Anbetung zu sein. Und als ich so spontan gesagt habe, es ist gut so, das war nicht gemeint, es soll jetzt aufhören. Es ist so tief befriedigend, vor unserem Herrn in Anbetung zu sein. Wirklich wahr. Wir haben heute recht viel vor noch. Und ich will dich bitten, lieber Heiliger Geist, dass wir von dir geleitet sind, dass du mit uns zu deinem Ziel kommst, dass wir die Zeit gut einteilen können, dass alles, was du heute bringen möchtest, Raum hat und gesorgt werden kann und vor allen Dingen unser Herz erreicht. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Ja, wir wollen mit was anfangen, was wir diese Woche in unserer Jobsgruppe hatten. Wir hatten, wie jetzt schon manchmal, uns einfach ausgetauscht, was jeder so in der letzten Zeit gelesen hatte im Wort oder was wichtig geworden war. Und es ist cool, dass der Heilige Geist da draußen eine Botschaft formt. Und einen Teil davon wollen der Matthias Nagler und ich gerne weitergeben. Jetzt haben wir uns nicht ganz genau abgesprochen, wer anfängt. Also, wir teilen uns da rein. Ein Wort, was mir wichtig geworden war und was dann auch an dem Jobsabend sich noch weiter zusammengefügt hat durch andere Eindrücke, möchte ich gern vorlesen. Das steht im Jesaja und zwar im Kapitel 56. Da steht ab Vers 1, so spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund. Denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israels sammelt. Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. In dem Text gibt es sehr, sehr viel Offenbarung über die Gedanken und über das Herz und über die Absichten Gottes. Und ich hatte das einfach, weil ich am laufenden Lesen war im Jesaja, bin ich da hängen geblieben an diesem Kapitel. Und vielleicht habt ihr bemerkt, es kommt mehrmals in diesem Kapitel 56 das Wort Sabbat vor. Und es gibt starke Verheißungen darauf, diesen Sabbat einzuhalten. Im Vers 2, glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Oder im Vers 6, und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Danke an die Technik, sehr schön, Dankeschön. Und ich habe das mehrmals gelesen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da steckt ein Geheimnis drin, um den Sabbat herum. Und ich weiß aus dem Neuen Testament, dass dieser Sabbat nicht mehr festgelegt ist auf diesen Samstag, zumal der heutige Samstag nicht mehr der Schöpfungssamstag ist, durch Kalenderverschiebungen etc. Also an dieser Stelle nachzugrasen und die Lösung zu finden, um den Sabbat zu erfüllen, Den Weg wusste ich, das ist damit im Wort nicht gemeint. Das kann es gar nicht sein. Aber ich dachte, irgendwo hat dieser Sabbat und der Inhalt von Sabbat so eine starke Bedeutung in diesem Kapitel, weil die Verheißungen, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Oder ich gebe ihnen einen Namen, einen ewigen Namen, der nicht ausgelöscht werden soll. Und glücklich der Mensch, der dies tut und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen. Ich dachte, irgendwo gibt's da was. Und habe ich mal gebetet früh, so Herr, das würde ich gern verstehen, was du damit meinst. Ein Stück später hat's kurz Klack gemacht. Und es gibt im Neuen Testament einen ganz umfangreichen Abschnitt zu dem Thema Sabbat. Und da geht es um eine Sabbatruhe. Wer weiß wo? Im Hebräerbrief, genau. Und da möchte ich dazu was lesen. Hebräer 3. Kapitel 3, Abvers 15. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also im Kapitel 3 wird davon gesprochen, von dieser Situation, dass Gott sein Volk bis an das versprochene Land geführt hat und sie konnten rein menschlich nachvollziehbar nicht glauben, dass Gott ihnen das Land gibt, weil es von Feinden besetzt war und so weiter. Es bezieht sich auf diese Situation, wo sie gesagt haben, Mose, du hast uns nur deswegen hierher geführt, damit wir hier alle umkommen. Sie haben angefangen, haben vorbereitet, Mose zu steinigen. Dafür, dass er sie dorthin gebracht hat, sie waren so erzürnt über diese Zwangslage. Und letzten Endes hat Gott es ja dann so gemacht, dass sie nochmal 40 Jahre in der Wüste die Generation aufgerieben werden musste, die dort nicht in die Verheißung eingetreten ist. Und jetzt möchte ich gern im Kapitel 4 weiterlesen, ab Vers 6 oder ab Vers 4. Besser noch ab Vers 3, entschuldigt bitte. Hebräer 4, ab Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also, im Vers 9, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Und da habe ich gemerkt, Sabbat ist ein Prinzip im Wort Gottes und kein Tag. In dem Hebräerbrief, glaube ich, wird es so umfangreich und auch so gründlich offenbart, dass der hohe Stellenwert, den Gott im gesamten Alten Testament auf das Einhalten vom Sabbat legt, sich im Neuen Testament die Offenbarung komplett öffnet, was damit gemeint ist, nämlich ein Lebensprinzip. Und das war irgendwie in unser Jups, als wir uns darüber unterhalten haben, war der Matthias das sofort auf Feuer und Flamme und wird gerne ein Stück weiter diesen Bereich fortführen. So war, haben wir es doch ausgemacht, ne? Genau. Doch, das war, irgendwie hat uns der Heilige Geist da gemeinsam was finden lassen.
Ja, das gilt noch. Obwohl ich keine fertige Rededisposition habe. Aber ja, also ich fange mal dort an, wo der Jan angefangen hat. Und zwar bei Jesaja 56. Da bin ich auch schon immer mal drüber gelesen. Und das hat sich auch bei mir verhakt, welchen Wert dort Gott und welche Verheißung dort drauf legt. Und ich sehe von daher, dass das Ding nicht künstlich, menschlich gewichtet, überbewertet wird, sondern dass Gott dem einen Wert gibt, dem ganzen Schabbat-Gedanken. Und von daher können wir vielleicht auch verstehen, dass wie bei anderen geistlichen Themen es auch dort schnell zündet. Ja, also als wir uns heute früh unterhalten haben und das Stichwort Schabbat fiel, da hat gleich einer gesagt, da raucht's. Und es muss auch rauchen. Weil einfach es Gott darauf ankommt, falsche von richtigen Dingen zu trennen. Also ansonsten wären das alles leere Sonntagsvormittagsreden, die man sich auch schenken kann. Aber es muss etwas geschehen. Und ich bin sehr froh, mir war das echt ein Aha-Erlebnis, als der Jan das angebracht hat am Donnerstag. Sag, ja, das ist die Auflösung. Es geht nicht um den Tag. Es geht um unsere Lebenshaltung. Und das möchte ich mit euch vertiefen, was das bedeutet, diese Lebenshaltung. Mir ist jetzt noch so beim Zuhören gekommen, dieser Begriff, welches Ziel hat denn die Ruhe? Oder was verbinden wir mit Ruhe? Was erwarten wir oder was erstreben wir in dieser Ruhe? Ja, es geht um die Ruhe, in die wir kommen sollen. Und da gibt es ein falsches Ziel für die Ruhe, ein falsches Ruheziel und es gibt ein richtiges Ruheziel. Und das falsche Ruheziel kommt einfach dadurch in uns zustande, dass uns jemand eingeredet hat, hör mal zu, du musst frei aufpassen. Du musst sehen, dass dir nichts entgeht. Du musst selber sehen. Du kannst da nicht so einfach vertrauen. Es könnte nämlich sogar sein, dass da jemand dir was vormacht und das gar nicht so meint. Du musst das selber mal nachgrasen. Du musst dich selber mühen. Du musst dich möglichst unabhängig machen, weil du kannst da nicht vertrauen. Ich versuche das jetzt einfach ein bisschen auszumalen, so verschiedene Dinge, die auch im Alltagsleben vorkommen. Und wir wissen alle, wo der Anfang dieser Geschichte war, nämlich dort, wo der Gegner Gottes in Form dieser Schlange der Frau eingeredet hat. Er hat es sehr geschickt eingefädelt und hat gesagt, im Prinzip hat er gesagt, du kannst nicht vertrauen. Und die Frau ist da drauf gehuppt, leider, der Mann auch. Und seitdem lebt in uns dieses tiefe Misstrauen gegenüber Gott. Und seitdem sind wir in Unruhe, weil wir ja Gott nicht mehr vertrauen können und demzufolge uns selber retten müssen, uns selber ernähren müssen, uns selber erhalten müssen, uns selber Klarheit verschaffen müssen, alles hinterfragen müssen. Also ich rede da auch von mir selber. Das ist das. So, und dann deshalb sind wir in Unruhe und versuchen uns irgendwie zur Ruhe zu bringen. Ne? Bis dahin, dass wir am Ende nach Drogen und Alkohol und zum Suizid greifen vielleicht sogar, damit Ruhe wird. Und wir sehen schon, wenn ich das jetzt einfach so ein bisschen karikativ überhöhe, dass das falsch ist, dass das nicht funktioniert. So, jetzt habe ich diesen kleinen Exkurs gemacht, jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem, was Gott gedacht und gemacht hat. Und wir gehen dazu ins erste Mosebuch, dort wo alles losgeht. Und da ins zweite Kapitel, am Vers 2 steht, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und Er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Und ich habe ein bisschen versucht, dem nachzukommen. Ich kann leider das noch nicht so gut mit dem Hebräisch, aber ein paar Buchstaben kann ich finden im Text. Und ich meine gefunden zu haben im Vers 2 das Wort Schabbat. Er ruhte. In einer wörtlichen Übersetzung ins Deutsche heißt es, er hörte auf. Und das ist das ja auch, was wir im Gesetz wiederfinden bei Mose, dass gesagt wird, 6 Tage lang könnt ihr Manna einsammeln, da könnt ihr Feuerholz sammeln und spalten und aufschichten, wie die Begasten. Und an dem 7. Tag ist Ruhe, da hört ihr damit auf. Und bezeichnend ist, dass Gott aufgehört hat. Bei Gott sind die Dinge fertig. Die gute, wenn auch schwer fassbare Botschaft. Bei Gott sind die Dinge fertig. Und Gott möchte gerne, dass wir in dieser Ruhe mit ihm sind. Ja. Er hat alles für den Menschen gemacht, mit dem Paradies, er hat ihn dort reingesetzt, er hat ihm diesen Verantwortungsbereich zugewiesen, er hat ihm dort Freiheit gegeben und er vertraut ihm, dass er das gut macht und freut sich an dem, was der Mensch dort tut. Das kommt ja dann ein bisschen später. So ist es von Gott gedacht. Also, wie soll ich sagen, keine Untätigkeit, aber eine Ruhe, ein Aufhören. Eine spannende Geschichte, finde ich. Also wichtig ist mir an diesem Punkt, was hier steht, Gott hörte auf, Gott ruhte. Ja. Ich habe vorhin gedacht, als der Jan vorgelesen hat, im Hebräer 4, Sabbat, Ruhe, ist das nicht eine Doppelung? Ich werde ihn mal nachgrasen. Ja, also dort kommt das Wort Schabbat zumindest in einer ähnlichen Form das erste Mal vor. Und ich will das mal erwähnen, wir versuchen ja die Dinge richtig und gut zu machen und zu verstehen. Und dann war bei mir so der Gedanke zum Beispiel, na der Schabbat, der ist ja noch viel eher wie der Zehnte. Und wenn wir den Zehnten so wichtig nehmen bei uns, na, dann müssen wir doch den Schabbat noch viel, viel, viel wichtiger nehmen. Ja? Und also da liegt schon Sprengkraft drin in dem Ganzen. Und ich hoffe, dass das, was wir hier vortragen, euch hilft. Nicht viel zu wissen, etwas mehr gehört zu haben, sondern Offenbarung brauchen wir. Der Schabbat, das ist auch der Punkt, den der Jan schon wohl erwähnt hat, ist auch ein Bundeszeichen. Ein Zeichen, dass wir mit Gott leben. Ja, also auch ein ganz wichtiger Aspekt, den auch im der Jesaja 56 hervorhebt, die meinen Bund halten und die Ruhe nicht verderben. Ja, also wir können die Ruhe verderben. Ne? Manchmal sagen wir zu jemandem, bring jetzt mal die Ruhe rein, wenn jemand irgendwie hippelig ist. Und das geht Gott mit uns genauso. Bring mal die Ruhe rein. Ich habe das schon übersehen. Ich habe das schon bedacht, was da jetzt nötig ist und was jetzt kommt. Fällt uns natürlich schwer, weil wir immer noch mit dieser alten Natur und mit dieser Vergiftung durch die Schlange zu tun haben. Ich möchte das noch etwas überhöhen, die ganze Thematik. Also ich sagte das jetzt von dem, dass wir die Ruhe nicht verderben sollen. Ja, das habe ich irgendwie in Jesaja 56 gefunden. Und dass die Ruhe auch das Zeichen ist, ob wir mit Gott leben, ob wir diesen Bund halten. Diese Ruhe ist auch Grundlage für viele Verheißungen, das hat der Jan, für wesentliche Verheißungen, hat der Jan gesagt. Und selbst der Hebräerbrief 4,4 spricht, also geht los der Vers damit, fürchten wir uns nun. Also es geht um viel. Es ist nicht so nebenbei. Es ist nicht, ja, ob nur oder ob nicht. Fürchten wir uns nun. Wir sollen wirklich, ja, mit Furcht und Zittern, schreibt wohl der Petrusbrief uns. Und wir sollen eifrig sein, sagt der Hebräer dort auch in diesen Regionen. Ja, das will ich alles mal anbringen, um nochmal zu sagen, wie bedeutsam die ganze Sache ist. Die Frage, in der richtigen Weise die richtige Ruhe anzustreben. Also der Hebräerbrief sagt uns sehr deutlich, dass wir eben nicht automatisch in dieser Ruhe sind, sondern dass wir eifrig sein sollen. Auch hier kommt Gott nicht mit unerfüllbaren Forderungen, sondern er sagt, bitte schlag diese Richtung ein. Bitte denke um. Bitte immer wieder trenne dich von alten, schlechten Gedanken des Misstrauens mir gegenüber, von Ängsten, die unbegründet sind. Ich will mich kümmern. Trenne dich davon und nimm biblische Gedanken auf. Also gerade im Gegenüber ich habe mich dann gefragt, was ist denn eigentlich der praktische Punkt, wo ich gestern ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich glaube, der praktische Punkt sind unsere Gedanken zunächst, wie so oft, und eben auch die Konsequenzen, die das hat. Schließe ich jetzt noch eine Versicherung ab? Gehe ich jetzt noch zum 5. Arzt? Und. Aber das hat was damit zu tun, dass wir sagen, es ist jetzt genug und Gott weiß es und Gott kümmert sich. Ich traue ihm das zu. Ja, also ich denke, wir sind in den meisten Fällen weit davon entfernt, irgendwie fahrlässig zu sein oder zu großzügig. Sondern wir werden auch von dem, was uns umgibt, immer wieder dahin gedrückt, übervorsichtig, selbst besorgt zu sein, dort, wo Gott für uns sorgen will. Ich denke, das ist dann der praktische Punkt, wo das hinausläuft. Warum können wir bei Gott wirklich zur Ruhe und in die Ruhe kommen? Dort gibt es ein Prinzip, das sich durch die ganze Schrift zieht. Und zwar, weil Gott die Dinge für uns gemacht hat. Das ist der Punkt. Und das ist genau der Punkt, den die Schlange in Frage gestellt hat. Die hat gesagt, Gott enthält euch was vor. Er hat es nicht für euch gemacht, er hat es gegen euch gemacht. Und an diesem Punkt müssen wir unser Denken schärfen lassen. Ja? Dort muss unser innerer Mensch wachsen, der Neugeborene. Der muss sagen, ja, Gott ist für mich. Ja, Gott kümmert sich. Ja, Gott hat das schon gesehen. Ja, Gott hat schon dran gedacht. Was weiß ich, ob du einen Verkehrsunfall baust oder ob das Auto kaputt geht oder ob du eine schlechte Nachricht hörst oder was es auch immer ist. Da muss der innere Mensch stark sein und muss sagen, ja, Gott weiß das schon. Gott hat das schon gesehen. Gott ist mit mir. Ja. Und der innere Mensch muss lauter reden als der alte irdische Jammersack, der immer sagt, ach du Scheiße, was wird denn Itze werden? Ne? Auch das noch. Gott hat die Dinge vollendet. Ich möchte deshalb nochmal mit euch lesen. Der erste Vers vom Kapitel 2 im 1. Mosebuch heißt, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Vollendet, interessant, im Deutschen hat zwei Teile. Das eine heißt enden und das andere heißt völlig, total. Die Sachen, die Gott gemacht hat, die sind komplett. Halleluja. Das ist kein Bausatz, wo da dann ein paar Teile fehlen oder du dann nochmal selber irgendwie was improvisieren musst. Die Dinge sind fertig. Wir hatten letztens mal dieses schöne Bild, hat jemand angebracht bei uns in der Jups von der Jacke. Gott schenkt uns eine Jacke. Also jetzt nicht zu sehr allegorisieren, aber einfach mal als Bild. Du kriegst eine Jacke geschenkt, ne? Du musst sie bloß anziehen. Ungefähr so ist unser Mitwirkungsanteil bei dem, was Gott tut. Die Jacke ist fertig. Fand ich so schön. Hat mir irgendwie geholfen. Ich dachte dann so, ja, also ich muss jetzt keine Schafherde halten und dann muss ich die nicht scheren und dann muss ich da nicht Zorn draus machen und noch Gewebe herstellen und anfangen zu schneidern und mir überlegen, wie geht denn das überhaupt, dass die Jacke dann keine Zwangsjacke ist, ne, dass ich da draußen wieder reinkomme. Alles das hat Gott schon getan. für dich. Also die Dinge sind bei Gott fertig. Und wir wissen ja auch, dass das erste Kapitel uns beschreibt, wie Gott alles schafft, erschafft und dann am Ende den Menschen da dazusetzt, als die Dinge fertig sind. Ich möchte das unterstreichen, bei Gott sind die Dinge fertig, funktionieren. Gottlob. Ja, ich habe halt so einen Beruf, wo man oft darunter leidet, dass das alles halbfertig ist. Dass einem da so ans Knie genagelt wird. Und es gibt, also das ist der Punkt bei der Schöpfung, wo alles fertig ist von Gott. Es ist fertig, vollendet. Und es gibt auch ein TÜV-Zeugnis dafür, für das, was da fertig geworden ist. Und Gott selbst sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Das sind also hier der 31. Vers vom ersten Kapitel. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich habe ein bisschen nachgegrast. Eine wörtliche deutsche Übersetzung bringt überaus anstelle von sehr. Sehr gut. Ja. Also sehr gut, das kannst du in der Schule noch erreichen. Ja, dann gibt es noch hier Cum Laude ausgezeichnet oder sowas, haben sie noch drauf gesattelt. Es gibt jetzt schon Punktstände, die ins Negative gehen oder was weiß ich, merkwürdige Dinge. Aber mal verglichen mit unseren Maßstabssystemen, es war sehr gut, schreiben fast alle Übersetzungen. Sogar die neuen russischen haben sich wieder getrennt von diesem Vesma. Ich erwähne das mal. Das hat nämlich diese Bedeutung von überaus. Aber wahrscheinlich versteht das kein Mensch mehr, weil Vesma kommt nicht vor im Leben. Ne? So viel Vollkommenheit gibt es selten, deshalb geht das Wort verloren und keiner weiß mehr, was das Wort bedeutet. Also schreibt man zurück in der Übersetzung auf sehr gut. So, also es ist eigentlich besser als sehr gut, was Gott gemacht hat. Wir haben bloß keine guten Worte dafür. Oh, das ist das TÜV-Zeugnis, was sich Gott selber ausstellt. Gott war voll zufrieden. Das ist ja auch so ein Aspekt. Wie oft sind wir von Unzufriedenheit gebeutelt? Ich weiß nicht, geht es bloß mir so? Ne, hier nickt ein paar mit den Kappen. Das heißt, ach, bloß zur Dirn austraten, das zeige ich Ilna und fort. Der Chef will es verkaufen. Ja, gibt es bei Gott nicht. Es ist überaus gut, Leute. Überaus. Ich hatte so einen Punkt, dass wir vielleicht mal uns eine kurze Pause nehmen und jeder sagt mal, Gott hat alles überaus gut gemacht und mich auch. Gott hat alles überaus gut gemacht und mich auch. Du darfst es ruhig noch auf problematische Felder erweitern, auf deinen lieben Nachbarn oder wenn du da noch so hast. Kollegenchef, überaus gut. Alles, was Gott gemacht hat, ist überaus gut. Ich habe mich jetzt ein bisschen verbreitert dabei, aber irgendwie, es ist einfach für mich ein Fakt, womit wir uns lange beschäftigen, das wirkt auf uns. Und was wir bloß so durchschwinken, das kann man dann beim Mittagessen nicht mal mehr repetieren. Was war der heute? Was haben die dir gerettet und so? Also wir müssen etwas Zeit verbringen mit den Dingen. So, und deshalb verbringe ich Zeit mit euch über den Gedanken, überaus gut. Und das ist der, wie soll ich mal sagen, der erste Stützpfeiler dieser biblischen Wahrheit, überaus gut. Der zweite Stützpfeiler ist in Johannes 19,30. Was steht da? Kurze Frage für die Bibelkundigen, bis wir es aufgeschlagen haben. Was sagt Jesus, nachdem er die ganze Sache durchgekämpft hat und hat sich von den Sündern ans Kreuz schlagen lassen und von seinen Freunden verlassen und von seinen Autoritäten verraten lassen? Die haben ihn ja hin und her geschoben wie so eine heiße Pellkartoffel. Und keiner wollte ihm wirklich helfen. Nachdem er das alles durchgekämpft hat und den Spott ertragen hat, auch der Mitgekreuzigten, sagt Jesus, es ist vollbracht. Nach außen hin der absolute Tiefpunkt, aber im geistlichen Bereich der absolute Sieg. Jesus hat ein vollkommen gültiges Opfer gebracht und hat uns damit wirklich erkauft, uns damit wirklich herausgebracht aus dem Tod, den uns dieses Misstrauen Gott gegenübergebracht hat, dieses Hören auf die falschen Ratgeber. Das hat uns mit dem Tod infiziert, unrettbar. Und Jesus hat das gewendet für uns. Und er hat es in einer vollkommenen Weise getan, das will ich auch unterstreichen, wieder überaus gut, im Sinne von vollkommen. Niemand konnte ihn einer Schuld bezichtigen, für die Jesus selbst hätte bestraft werden müssen. Das hätte sein Opfer beschädigt oder wertlos gemacht. Niemand konnte ihn bezichtigen und deshalb ist sein Opfer wirklich vollbracht. Auch dort steht in der wörtlichen Übersetzung vollendigt. Völlig zum guten Ende gebracht. Halleluja. Halleluja. Vollendigt. Vollkommen zum richtigen Ende gebracht. Das ist dieser zweite Stützpfeiler. Was hat uns das gebracht? Das erste, überaus gut vollendigt, hat uns gebracht, dass wir geschaffen worden sind, dass es uns überhaupt gibt, dass wir als Gegenüber Gottes entstanden sind, dass wir Zukunft und Hoffnung haben. Das ist verdorben worden. Das ist infiziert mit Ebola oder was Schlimmerem. Ja, und die Todesrate ist 100% bei diesem Misstrauen Gott gegenüber. Und das zweite vollendet hat uns gebracht, dass uns in dieser Sache jemand geholfen hat. Und dass wir erlöst sind von diesem Misstrauen und dass ein neuer Mensch geboren worden ist. Ich beziehe mich da auf den Anfang vom Johannes-Evangelium, wo Jesus mit diesem Nikodemus redet und sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. An dem Alten herumzupflastern und zu chirurgieren, das bringt nichts. Geschminkte Leichen sind auch tot, hat mir jemand gesagt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und das hat Jesus am Kreuz bewerkstelligt. Jeder, der, ja, es bezieht sich auch auf dieses vorlaufende Bild von der Schlange, die Mose erhöht hat an diesem Pfahl. Wer darauf sieht, wer auf Jesus sieht, der wird gerettet von dieser tödlichen Krankheit. Also, es geht darum, dass wir, wie immer, geht es darum, dass wir Vertrauen in Gott haben. Ich habe mal festgestellt, habe das auch schon öfters erzählt, es stört Jesus praktisch gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das Evangelium mal gelesen habt in dieser Hinsicht. Selbst wenn der Sturm tobt, schläft Jesus ganz entspannt. Jesus stört praktisch nichts. Oder dann, wo sich auch die Mutter kommt dann gelaufen von zwei seiner Lehrlinge und sagt, hier, müssen wir bitte reden. Wenn das dann richtig zum Laufen kommt bei dir, dann will ich aber, dass die zwei in deinem Vorzimmer sitzen. Der und der. Dass man da ja nicht anbrennt. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, oh, ich will mal ehrlich sein, ich wäre bestimmt mächtig ausgerastet. Ich hätte die achtkantig zum Fenster ausgedroschen. Die liebe Frau. Ich hätte die so abfahren lassen. Peinlich, peinlich auch. Aber es hebt jetzt das überhaupt nicht an. Das, was mich in Rage bringt, ist hier so total cool. Aber es gibt eine Sache, habe ich gefunden, im Neuen Testament, die zündet Jesus richtig an. Ich habe ja schon gesprochen vom Sturm, wo Jesus da ganz entspannt schläft, obwohl es den Kahn fast umschmeißt. Künstlich. Da muss müde gewesen sein. Und die Jünger, die kommen dann und rütteln ihn auf und sagen, Mensch, ist es wurscht, dass wir untergehen oder so? Was ist denn los mit dir? Und mach mal was hier. Und völlige Panik. Irgendwie war dann hinterher die Geschichte, vielleicht bringe ich jetzt auch was durcheinander, das passiert auch. Aber jedenfalls, wo ich erstaunt war, dass dann Jesus sagt, hinterher, nachdem sogar noch einer aus dem Boot ausgestiegen ist, bei einer anderen Geschichte, ihr Kleingläubigen. Ja. Also ich habe gemerkt, das jetzt abzukürzen, was Jesus wirklich anzündet ist, wenn jemand kein Vertrauen zum Vater hat. Das hat Jesus gestört. Das. Das hat ihn auch bei den Pharisäern so gestört. Die wussten alles ganz genau, aber die kannten den Vater nicht. Das war der Punkt, wo Jesus explodiert ist. Diese Pharisäer wollen Leuten die Richtung geben, allen. Ne? Und die kennen den Vater nicht. Und das geht sowas von schief. Also eine Sache bewegt Jesus und das ist das Vertrauen zum Vater und das sollen wir von ihm lernen. Und das ist der Punkt. Also es geht um viel. Wenn wir mal kurz noch, diese Sache will ich noch erwähnen, in die Kirchengeschichte schauen. Wir haben das ja vom Hartwig mal gehört, dass die Kirchengeschichte einen, wie soll ich mal sagen, auch belasteten Verlauf hat genommen, als nämlich sich die Kirche als solches, die christliche Kirche, dann mehrere Fehlentwicklungen genommen hat. Sie hat sich erstens gegen ihre jüdischen Wurzeln abgegrenzt, daher kommt ja die ganze Geschichte mit Sonnabend und Sonntag. Na? Und das war also so nach den ersten paar Jahrhunderten, wurde das dann ganz fest zementiert. Man hat sich gegen das Judentum nach außen abgegrenzt, indem man gesagt hat, unser Feiertag ist Sonntag. Und wir finden das sogar bei Luther wieder, dass eben Luther auch, wie gegen viele andere Leute, auch gegen die Schabbater wettert, die also am Samstag festhalten wollen. Und da gibt es natürlich auch Spezialisten im christlichen Spektrum für diese ganzen Fragen. Da müsst ihr mal zu den siebenten Tags-Adventisten gehen, die können euch das haarklein erklären, wie das geschichtlich alles gekommen ist. Und um den Bogen nochmal zum Ausgangspunkt zu schließen, dort sind wir auf dem Punkt, wo ich dann gedacht habe, diese Streiterei, Sonnabend oder Sonntag, hat eigentlich nur, ist ein Streit um nichts, weil es für uns eben nicht um den Tag geht, sondern darum, in die Ruhe Gottes einzugehen, nach Hebräer 4. Es geht nicht um den Tag, es geht nicht um den Samstag und um den Sonntag, das war für mich das Aha-Erlebnis am Donnerstag, sondern es geht um meine Lebenshaltung. Es geht um meine Lebenshaltung. Ist Vertrauen zu Gott da? Bin ich eifrig, in die Ruhe zu kommen, weil ich sage, aha, Gott hat ja schon dran gedacht. Nicht ich muss mich jetzt zersorgen und zermühen. Nicht ich muss jetzt Sicherheiten schaffen gegen alles Mögliche, auch gegen das, woran Gott vielleicht noch nicht gedacht haben könnte. Wie töricht der Gedanke, ne? Sondern Gott hat überaus gut vollendigt.
Ja, nochmal weiter im Hebräer, Kapitel 3, Vers 18 und 19. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Das war das, was Sister Matthias gelehrt hat, in diesem Vers zusammengefasst. Wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und ich möchte mal noch jetzt wie eine Art Weiche uns vor Augen malen. Na gut, ich verzichte mal aufs Malen. Ich versuche es mit Worten. Und zwar, wir lesen ja im Hebräerbrief, dass die Ruhe, auf die sich der Schreiber bezieht, die Verheißung beschreibt, wofür das Volk Gottes bestimmt war. Die Ruhe ist gleich, ihr bekommt euer Land und ihr lebt in eurem Land. So ist es ja unmissverständlich ausgedrückt. Im Vers 16, welche haben denn gehört und sich aufgelehnt, waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe gehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Oder andere Übersetzungsmöglichkeit, die den Glaubensgehorsam verweigert haben? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also der Ort der Ruhe, sagt der Hebräerbrief, sagt das Wort Gottes, ist das Leben in meiner Berufung oder das Leben in den Verheißungen Gottes. Das ist der Ort der Ruhe. Kennt jemand von euch Freddy der Esel, Bibelgeschichten, Jona? Mal Hand hoch. Sehr schön, das sind doch einige. Da gibt's doch einen mit gutem hessischen Dialekt sprechenden Jona. Ich bitte meinen Arno jetzt sehr um Entschuldigung, wenn ich das nicht originalgetreu nachahmen kann. Aber ich will nur meine Ruhe haben. Ich will einfach nur mal meine Ruhe. Das ist sehr gut verarbeitet. Würdest du das nochmal original wiederholen? Jedenfalls. Da drückt die Macher von diesem Musical, haben sehr gut zusammengefasst, was in uns so wohnt. Ich will endlich mal meine Ruhe haben. Es muss doch mal gut sein. Es muss doch endlich mal das Hamsterrad sich aufhören zu drehen. Ich will endlich mal meine Ruhe haben. Und dort können wir eine Weiche stellen, um das jetzt den Lebensstil von Shabbat auf uns praktisch anzuwenden. Haben das so ausgemacht, dass der Matthias diesen Teil macht und ich dann das weiterführe. Wir entscheiden, wo suchen wir die Ruhe? Suchen wir die dort, wo all das ist, was bei Gott schon für unser Leben fertig ist? Oder versuchen wir, davon möglichst weit wegzukommen, um endlich unsere Ruhe zu haben? Das ist die Weiche, die entscheidet, ob wir im Lebensstil von Shabbat oder im Lebensstil von Ungehorsam leben. Und ob wir dann die Verheißungen von Shabbat oder von Ungehorsam bekommen. Hebräer 4, Vers 10 nochmal, einfach um das nochmal zu verstärken. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also wir sehen, das Wort verknüpft den Ort von Frieden, von Ruhe, nach dem sich unsere Seele sehnt. Damit, dass wir darin leben, was Gott schon für uns fertig hat. Dass wir aufhören, die Ruhe und auch den Frieden und die Erfüllung mit eigener Anstrengung zu suchen, dass wir aber genauso eifrig danach suchen, was Gott für uns vorbereitet hat. Dort ist der Ort von Ruhe und wenn wir das gefunden haben, leben wir den Lebensstil von Shabbat. Es gibt auch, glaube ich, im Wort eine Verknüpfung von Shabbat und Zehnten, so wie das Geben vom Zehnten, damit weihen wir dem Herrn unseren Besitz. Das sieht Gott als Gabe, dass wir unser Herz bewahren, dass das Geld über uns regiert, sondern wir sagen, es gehört dir. Das drücken wir praktisch aus, indem wir den Zehnten geben. Und so ist auch der Schabbat oder einen Tag für den Herrn reservieren, der praktische Ausdruck davon, unsere Zeit, unsere Lebenszeit gehört dir. Denke ich so. Jedenfalls geht es aber bei Schabbat um einen Lebensstil, dass wir in dem leben, was Gott für uns vorbereitet hat. So wie das Volk Israel hätte in dem leben sollen, was Gott für das Volk vorbereitet hat, so hat Gott für uns einen Weg vorbereitet, eine Berufung für unser Leben geschaffen, die ist schon vollendet. Und wie das der Matthias schön gesagt hat, das ist wie eine Jacke, die wir nicht nähen und herstellen müssen, sondern die wir anziehen sollen. Also das, was Gott für uns bestimmt hat, hat er laut seinem Wort fertig. Fertig und vollendet. Matthias hat am Donnerstag noch an diese bekannte Stelle im 2. Petrusbrief wieder erinnert. 2. Petrus im Kapitel 1, Vers 3, das hatten wir in der Gemeinde jetzt öfters schon, da steht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit oder Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen und so weiter. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Vortrefflichkeit da und alles das, was darauf aufbaut. Und dann kommt der Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Dann Vers 10, 2. Petrus 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so oder auf diese Weise wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen Vers 3, in dem 2. Petrusbrief im 1. Kapitel und dem Vers 10. Die Voraussetzung, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht oder zur Gottwohlgefälligkeit geschenkt hat. Das ist die Voraussetzung. Er hat alles vollendet, er hat alles geschaffen. Und weil das die Tatsache ist, deswegen Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Diese Sicherheit, nach der wir uns sehnen, einfach niemals straucheln, nicht krachen zu gehen, ist uns versprochen, wenn wir eifrig nach dem suchen, was Gott schon längst für uns vollkommen und in vollem Umfang fertig hat. Und das ist, glaube ich, wirklich, das hat uns so begeistert an dem Donnerstagabend, so ein starker Zusammenhang mit dem, was im Hebräerbrief, lasst uns eifrig sein, in jene Ort oder in jene Ruhe einzugehen, oder lasst uns eifrig sein, in dieser Ort von Ruhe einzugehen, die darin besteht, dass wir das tun, was Gott für uns vorbereitet hat, dass wir ihm uns ganz und gar anvertrauen. Es gibt ein Wort, noch ein Beispiel, was Jesus gebracht hat, im Lukas im 12. Kapitel. Wie das sehr gut, hat Jesus so gut dargestellt, wie unser Rennen und Jagen nach der Ruhe aussehen kann. Lukas 12. Das wäre die andere Richtung, wenn wir die Weiche stellen. Lukas 12, Abvers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus. Iss, trink, sei fröhlich. Der Traum von vielen Menschen, irgendwann mal nicht mehr rammeln zu müssen, irgendwann genug zu haben, endlich ausruhen zu können. Und ich glaube, das ist nicht nur auf das materielle Gut bezogen. Ich glaube, es steckt in uns drin, dass wir hoffen, dass wir irgendwann einmal einen Stand erreicht haben, wo wir endlich mal uns ausruhen können. Weil wir ja selber unter dem Stress leiden, den wir haben. Und deswegen ist in uns die Sehnsucht so stark, ich will endlich mal meine Ruhe haben. Ich will meine Ruhe. Das steckt so in uns drin und das ist verständlich. Und Gott hat gesagt, genau das habe ich für dich vorbereitet. Diesen tiefen Frieden und die Ruhe, nach der deine Seele schreit. Nur, dass der Teufel diesen Wunsch von uns missbraucht und sagt, ja, das Leben mit Gott, das macht dir Stress. Oder du musst jetzt mal noch dich richtig anstrengen. Und wenn du dann mal einen gewissen Stand erreicht hast, wenn du diese Ausbildung erreicht hast oder wenn du jene Position in der Firma erreicht hast oder wenn du diese Art von Sicherheit erreicht hast, ich weiß ja nicht, was es in unserem Herzen da so Verschiedenes wohnen kann, dann hast du es geschafft, dann hast du Ruhe. Und dieser heimliche Wunsch, diese Sehnsucht, endlich mal Ruhe zu haben, den will Gott 100% für uns erfüllen. Und er kann mit viel Arbeit verbunden sein, aber mit einem tiefen Frieden. Ich weiß nicht, wer von uns Thomas und Rosina Deppner kennt. Die Rosina ist eine Frau, die arbeitet den ganzen Tag und die hat permanent Ruhe dabei. Das ist ein Beispiel, dass jemand den ganzen Tag arbeitet und ist dabei entspannt und hat Ruhe. Und ich glaube, das ist das, wonach wir eifrig Ausschau halten sollen. Wir haben das nicht automatisch. Aber wenn wir in dem leben, wofür wir von Gott bestimmt sind, dann werden wir viel arbeiten und dabei viel Ruhe haben. Und wenn wir die Ruhe dort suchen, wo der Teufel uns versucht zu betrügen, dann ist das Endbeispiel, was Jesus hier gebracht hat, Er sagt, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und ich glaube, dass das Lebensprinzip von Schabbat ist, dass ich zuerst nach dem Ausschau halte, was hast du, Gott, für mich vorbereitet? Wie das der Matthias vorhin gut gesagt hat, dass Gott am siebten Tag alles vollendete und sagte, es ist über die Maßen gut gelungen. Und hier steht im Hebräerbrief, Vers 10 im Kapitel 4, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der erst auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Wir können uns davon trennen, dass wir selber um unsere Ruhe kämpfen. Wir können uns davon trennen, dass wir selber versuchen, uns eine Sicherheit aufzubauen, die uns irgendwann mal eine Ruhe zu versprechen scheint. Und wir müssen uns davon trennen. Wir müssen aufhören damit, die Ruhe dort zu suchen, wo sie uns unsere alte menschliche Natur oder der Teufel versuchen, schmackhaft zu machen und eine Entscheidung treffen und sagen, Herr, die Ruhe ist dort, wo deine vorbereiteten Werke sind. Und ich will dort wachsen, ich will dort investieren, ich will dort eifrig sein. Gott hat uns ja mit Lust zum Arbeiten und Lust, irgendetwas zu tun, geschaffen. Das ist eine positive Eigenschaft. Wir sollen den Garten verwalten und bebauen. Gott hat uns nicht einen Garten Eden geschaffen, im übertragenen Sinne, dass wir den ganzen Tag im Liegestuhl sitzen und uns langweilen. Das wird uns niemals befriedigen, da wird nie unsere Seele Ruhe haben. Das machen wir eine Woche oder auch zwei und dann ist genug. Bei manchen schon eher. Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir etwas tun, dass wir kreativ sind, dass wir schöpferisch sind. Und darin hat er uns seine Ruhe verheißen, wenn wir das tun, was er für uns vorbereitet hat. Und das, glaube ich, ist Leben im Schabbat, Leben im Zeitalter des Schabbat. Wir leben geschichtlich im Zeitalter des Schabbat, weil Gott ist fertig. Und wie das Matthias gut vorhin gesagt hat, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und wie im 1. Petrus, im 2. Petrus 1 steht, dass seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben in Ehrfurcht oder in Gottseligkeit nötig ist, hat er uns alles geschenkt. Es ist alles fertig und über die Maßen gut für dich und für mich vorbereitet. Und ich denke, wir nehmen uns einfach jetzt ein Stück Zeit und erlauben dem Heiligen Geist, uns zu zeigen, wo wir eine Weiche stellen müssen. Wo wir sagen müssen, Herr, ich habe Ruhe an einer falschen Stelle gesucht. Ich kehre davon um. Und ich vertraue dir, dass die Ruhe in deinen vorbereiteten Werken zu finden ist. Dass dort der Schabbat ist. Dann wird für uns die Verheißung ist uns die Verheißung versprochen, was im Jesaja 56 steht. Dann denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Oder im Vers 2, glücklich der Mensch, der dies tut und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen. Und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Oder Vers 6. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen. Und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Freude. Ein ewiger, sicherer Platz. Glück, Frieden, alles ist in diesem Lebensstil von Schabbat inbegriffen. Ich habe ein relativ kritisches Verhältnis zu dieser Sache, ich brauche mal ein Schabbatjahr, ohne dass ich das denke, dass es alle, die das machen, jetzt unbedingt falsch ist. Das ist sicherlich sehr individuell. Aber ich glaube, manchmal ist das auch daraus geborgen. Ich bin ausgebrannt, ich habe mein Leben aufgerieben, ich brauche ein Schabbatjahr, damit ich wieder weiter Kraft habe, neu dieses Hamsterrad zu drehen. Ich glaube, dass Gott uns bestimmt hat, dass wir beständig in unserem Herzen, in dem Lebensstil von Schabbat leben. Und dann vielleicht ist so ein Schabbat ja eine Notbremse, die nötig ist, um dort auf eine andere Spur zu wechseln. Aber ich glaube, dass es nicht von Gott für uns bestimmt ist, dass wir uns aufreiben, ausbrennen, Burnout haben, um dann mal richtig auszuruhen. Sondern dass wir in unserem Herzen eine Entscheidung treffen und sagen, Herr, deine Wege, darin vertraue ich, dass du mir da all das gibst, was nach meine Seele sich sehnt. Wie der Matthias das gut vorhin gesagt hat, der Teufel hat in uns Misstrauen gesät oder versucht es auch immer wieder, dass das, wofür uns Gott bestimmt hat, oh, da muss man vorsichtig sein. Wer weiß, was Gott mit dir macht, wer weiß, wo du endest, wer weiß, was du alles noch aufgepackt kriegst, ob du das jemals tragen kannst. Es ist so eine Lüge. Und stattdessen sind wir versucht, wie dieser erfolgreiche Bauer zu sagen, irgendwann habe ich mal so viel mir Sicherheit geschaffen, dass, dann werde ich mir die Zeit nehmen, dann werde ich mal Zeit mit dem Herrn verbringen, danach sehnt sich ja so meine Seele, dann werde ich endlich Ruhe haben. Das sind die zwei Ziele. Ruhe in den vorbereiteten Wegen und Werken von Gott in unserer Berufung oder eine absolut törichte Ruhe, Ruheversuch, in dem wir uns versuchen, Sicherheiten zu schaffen. Und Jesus sagt, du Tor zu diesem Menschen oder über diesen Menschen, den er im Vergleich heranzieht, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Es ist für niemanden nütze. Und ich glaube, es liegt eine sehr tiefe Befriedigung da drin, wenn wir merken, dass unser Leben für andere einen Nutzen hat, ein Segen geworden ist, wenn wir in unsere Berufung gehen. Vater, hab herzlich Dank, dass dein Wort gut ist, dass es klar ist. Danke, dass du vollendet hast, dass wir nicht mehr die Werke erschaffen müssen, in denen wir gehen sollen, sondern dass du alles erschaffen hast. Hab Dank, dass wir in dem Zeitalter und Lebensstil von Schabbat leben dürfen, Vater. Danke für die Offenbarung in deinem Wort. Und wir bitten dich, lieber Heiliger Geist, dass du unser Herz jetzt berührst und dass du unter uns arbeitest, dass du uns offenbarst, wo wir eine Weiche stellen müssen, worin wir unseren Frieden und unsere Ruhe suchen. Und ich bitte dich, lieber Heiliger Geist, dass heute ein wichtiger Tag ist für das Leben von vielen unter uns, dass heute Weichen gestellt werden, die über die nächsten Jahre sich auswirken und die dazu führen, dass Berufungen, die durch irgendetwas blockiert wurden, freigesetzt werden und dass wir dir vertrauen, dass du dann auf deiner Seite für den Seelenfrieden von uns sorgen wirst und für unsere Stärke, für unsere Kraft. Bitte dich, Vater, in Jesu Namen, dass du deinen Geist sendest, dass er unter uns Menschen berührt, die an der Schwelle stehen, davonzulaufen vor dem verheißenen Land aus Angst. Bitte dich, lieber Heiliger Geist, dass du ihr Herz berührst und dass du eine Offenbarung über deine Vertrauenswürdigkeit schaffst. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du von Menschen unter uns den verzweifelten Schrei nach Ruhe erhörst und einen Weg öffnest, in deine Ruhe einzugehen. Praktische Schritte zeigst, wie es gehen kann, auf deine Weise, im Gehorsam dir gegenüber, die Ruhe zu finden in dem Weg, den du vorbereitet hast, in dem Weg, der von dir vorbereitet und geschaffen wurde. Bitte dich, lieber Heiliger Geist, dass du Licht und Offenbarung schenkst und plastisch machst, wie die verschiedenen Wege praktisch aussehen. Vater, wir wollen deine Güte anschauen. Du hast uns verheißen, dass wir in dem tiefen Frieden, in der Genugtuung mit dir zusammenleben, in dem Land, was du für uns vorbereitet hast. Bitte dich, lieber Heiliger Geist, dass du eine neue Sehnsucht wächst, in dem Land deiner Verheißung zu leben, in dem Weg deiner Berufung zu gehen, dass eine neue Sehnsucht wächst, das zu tun, was du vorbereitet hast, weil es schon fertig ist, weil es dort eben nicht erst noch geschoren, gehäkelt, gestrickt und geschneidert werden muss, sondern angezogen werden braucht. Herr, du hast selber so gelebt, du hast gesagt, ich tue nichts von mir aus, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Herr, das ist so ein Geheimnis. Herr, das bricht unseren Stolz, dass wir es durch unsere Anstrengung produziert haben. Und dieser Stolz soll gebrochen sein, dass wir danach streben, etwas zu schaffen, was wir durch unsere Anstrengung hinkriegen können. In Jesu Namen soll dieser Stolz gebrochen sein. Herr, wir wollen um den Preis des Friedens willen diesen Stolz niederlegen und wollen dafür deinen Frieden erben und sagen, ja Herr, das, was du vorbereitet hast, da können wir nicht sorgen, das habe ich durch meine Anstrengung erarbeitet. Ich habe es empfangen und das wird Frieden schaffen.
Vater, ich habe diesen Gedanken und ich denke, das von dir, dass du offenbarst, wo wir versuchen, die Ruhe, die du geschaffen hast, uns selber zu schaffen. Wo wir auch zu dir so konkurrieren, zu dir als Schöpfer, zu dir als dem, der uns den Garten eingerichtet hat und der ihn abgesteckt hat und der ihn mit allem Nötigen versehen hat. Ich bete, dass du das offenbarst, wo wir uns unabhängig machen wollen von dir. Ich bete, dass du das auch mir selber offenbarst, dass du uns wirklich aus dem Tretrad rausholst. Ich bete, dass du offenbarst, wo wir ein zweites Standbein aufbauen wollen, uns einen zweiten Garten aufbauen wollen, weil wir dir nicht trauen, dass wir wirklich diesen Garten haben sollen und bekommen und behalten dürfen. Weil wir dir misstrauisch gegenüber sind, weil ob dieser Garten wirklich gut ist oder was es auch ist, was uns davon hindert, hineinzugehen in das, was du für uns vorbereitet hast. Ich bete, dass du das offenbarst, Herr. Da.